Wie lassen sich trotz Inflation positive Renditen erzielen? Die Antwort kennt unser Gast, Klaus Weidlich, der Geschäftsführer der Archimedes Consult GmbH. Herr Weidlich, ich würde Ihnen gerne was erzählen. Ich habe vor einigen Wochen an einer Online-Diskussion teilgenommen und das Thema war Hyperinflation. Herr Söder hatte Sie hervorbeschworen. Ich bin der Meinung, dass wir noch keine Hyperinflation haben und habe mich da sehr stark gegen verwehrt. Wie ist Ihre Meinung? Wir haben eine Inflation, da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Die Frage ist nur, was für eine Inflation? Leute haben Angst, sind nervös. Wie schätzen Sie die aktuelle Inflation ein?
Also wir werden die aktuelle Inflation für einige Zeit sehen.
Oh, okay.
Das Ding werden wir so schnell nicht los.
Ja. Warum?
Naja, durch den Aufkauf von Staatsanleihen und anderen Anleihen wurde über viele, viele Jahre hinweg massiv Geld in die Märkte gepumpt. Und man hatte auch das erklärte Ziel, dass wir wieder Inflation sehen. Das heißt, 2-3% im Schnitt sind durchaus eine gesunde Inflation. Was wir gerade eben sehen, ist sehr konsolidierend, ist aber auch durch die massive Neuverschuldung der Staaten zusätzlich beschleunigt. Das heißt, jeder Staatskredit von jedem Land treibt gegenwärtig die Inflation zusätzlich an. Das liegt daran, dass diese Staatskredite noch immer im Hintergrund über die Zentralbanken aufgekauft werden und durch gedrucktes Geld refinanziert. Und dadurch steigt die Kapitalmarktmenge. Die Staaten entschulden sich auf diese Art und Weise wieder und der Verbraucher zahlt die Rechnung.
Ja, das klingt, als hätte Sie das gar nicht überrascht, dass wir gerade eine starke Inflation haben.
Nein, überhaupt nicht.
Wenn Sie das nicht überrascht hat, wie haben Sie sich und Ihre Kunden geschützt? Die klassische Frage wäre ja, wie schütze ich jetzt mein Vermögen in der Inflation?
Ich kann Vermögen auf die Dauer gesehen nur durch Sachwertinvestitionen schützen und durch Produktivermögen.
Können Sie mir den Unterschied erklären, Produktivvermögen versus Sachwert?
Es überschneidet sich zum Teil. Mhm, also wenn ich mir die Immobilie anschaue oder auch Edelmetalle, dann habe ich eindeutig mit einem Sachwert zu tun. Auch die Aktie zählt da hinzu.
Das wissen, glaube ich, viele nicht, oder? Dass eine Aktie auch ein Sachwert ist?
Nein, das wissen, also von meinen Kunden wissen das viele.
Okay.
Die bringen das Wissen mit.
Das ist gut, ja.
Ja, und das muss ich denen nicht erklären. Nur was von meinen Kunden viele nicht verstehen, ist, dass neben dem Sachwertanteil in der Aktie auch ein Spekulativanteil sitzt. Das heißt, nicht der gesamte Aktienwert entspricht dem Realwert des Konzerns.
Warum ist das so?
Weil zu viel Kapital an die Börsen geflossen ist. Das viele Kapital, was in den letzten 10, 15 Jahren generiert worden ist, das finden wir zu einem großen Anteil in den Immobilienpreisen und in den Aktienkurspreisen wieder. Irgendwo muss das Geld ja hin. Das hat also die Börse künstlich beflügelt, hat Krisen einfach überbügelt und hier ist jetzt ein negativer Nachholbedarf. Das heißt, die Aktie hat den Inflationsanteil schon vorweggenommen. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir in den nächsten Jahren nur sehr moderate Börsenentwicklungen sehen werden. Ich glaube jetzt nicht an einen nachhaltigen Crash, aber ich glaube an Entwicklungen, die unterhalb der Inflation sein werden.
Oh, wow. Das ist ganz spannend, weil was Sie gerade beschrieben haben, ist ja auch eine Art Blasenbildung. Und diese Blase könnte theoretisch platzen, dann hätten wir den Crash. Oder sie flacht einfach ab, sie entlässt ein bisschen Luft und dann sind wir tatsächlich da an dem Punkt, was Sie gerade beschrieben haben. Ich würde gerne nochmal auf die Inflation zurückkommen. Eigentlich ist sie ja eine ganz logische Entwicklung der Finanzpolitik und der Kapitalmenge der letzten tatsächlich 10, 15 Jahre. Hat die Corona-Pandemie oder auch jetzt der Ukraine-Krieg, diese beiden Faktoren, das sind ja fast sowas wie Black Swan-Events, das konnten wir jetzt als Anleger alle nicht einpreisen, nicht einkalkulieren. Haben diese beiden Events, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg, einen Einfluss auf die aktuelle Inflation?
Absolut und sehr deutlich.
Woran kann man das erkennen?
An den neuen Staatskrediten, die in einem erheblichen Maße aufgenommen wurden und aufgenommen werden. Das heißt, wenn beispielsweise für die Ausfinanzierung der Corona-Pandemie 800 Milliarden aufgenommen wurden und jetzt wieder 200 Milliarden in Deutschland und sich dreistellige Milliardenbeträge für die nächsten Jahre abzeichnen, aber die Bundesrepublik Deutschland nicht der einzige Staat ist, der das so tätigt, sondern viele Staaten, und diese Gelder im Hintergrund von den Zentralbanken wieder aufgekauft werden und mit gedrucktem Geld refinanziert, dann weitet sich die Kapitalmarktmenge aus. Und das ist das, was wir jetzt als Inflation spüren. Und je höher die Staatsverschuldung ist und je schneller die vorangetrieben wird, umso schneller wird auch die Inflation mitgetrieben.
Ja, also kann man tatsächlich sagen, die Höhe der Inflation, wir haben ja wirklich eine starke Inflation, ist die selbst verschuldet durch eben diese Finanzpolitik und durch dieses Verhalten?
Ich möchte niemandem die Schuld geben, ja, denn wir sind hier auch in einem politisch äußerst schwierigen Fahrwasser, bei dem ich auch nicht wüsste, was richtig ist in der politischen Entscheidung. Also da möchte ich mich heraushalten. Aber wir spüren die Konsequenz.
Ja, genau, die spüren wir, das kann ich gut verstehen. Wir hatten ja gerade das Thema Sachwerte. Sind alle Sachwerte geeignet, um sein Vermögen vor der Inflation zu schützen? Oder sagen Sie, bei dieser starken Inflation sind nur gewisse Sachwerte geeignet? Oder kann man da tatsächlich die gesamte Sachwertgruppe mit reinnehmen als Inflationsschutz?
Grundsätzlich hat jeder Sachwert einen positiven Wert an dieser Stelle. Nur mit einer unterschiedlichen Schlagkraft. Das heißt, wie ich schon angedeutet habe, wird die Aktie jetzt erstmal eine Wertbereinigung durchführen müssen. Denn das viele Kapital, das in den Markt hineingeflossen ist, ist zu einem wesentlichen Teil in Immobilien und in Aktien geflossen. Und die Aktie wird bereinigen müssen. Das heißt, wir werden positive Entwicklungen sehen, meiner Überzeugung nach, unterhalb der Inflation. Bei der Immobilie müssen natürlich die gestiegenen Kosten auch umgelegt werden, wie denn sonst? Das heißt, wir werden hier eine Vorwärtsentwicklung sehen, meiner persönlichen Überzeugung nach, unterhalb der Inflation. Da bin ich aber in beiden Bereichen noch besser positioniert als im Geldwert. Das heißt, wenn ich das Geld unter das Kopfkissen lege oder aufs Girokonto, dann werde ich morgen das Gleiche wieder vorfinden, bei der Immobilie oder Aktie auf die Dauer gesehen vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Wenn ich aber in produktive Sachwerte hineingehe, dann sollte das in der Zukunft anders aussehen. Das heißt, wenn ich beispielsweise an der Entwicklung eines Solarkraftwerkes beteiligt bin und später am Verkauf, dann steigt natürlich der Wert des Solarkraftwerkes, wenn die Strompreise steigen. Und dieser Mehrerlös gehört anteilig mir.
Ja, und natürlich gibt es da teilweise auch noch staatliche Subventionen. Sind die dann auch mit eingepreist in der Rendite? Oder ist es einfach noch, dass man sagt, ach super, das wird staatlich noch subventioniert, da nehmen wir noch mal einen extra Gewinn mit?
Da ist die Sachlage ein bisschen anders, denn die wirklich rentablen Standorte sind USA, Japan, aber auch Schwellenländer wie Indien, Vietnam. Und da reden wir mal nicht mehr über staatliche Förderung.
Okay, so ein bisschen
schwer. Dafür habe ich dort aber eine wesentlich bessere Sonneneinstrahlung, weitaus niedrigere Grundstückskosten. Ich brauche ja Land für Solarkraftwerke. Das heißt, die Rentabilität an den dortigen Standorten ist auch ohne staatliche Subvention deutlich besser als bei uns.
Das ist sehr spannend und ich glaube, das ist was, was auch nur Sie Ihren Kunden ermöglichen können, weil dieser Blick über den Tellerrand, tatsächlich weltweit zu schauen, wo macht welches Sachwertinvestment Sinn, da muss man sich natürlich schon extrem gut mit auskennen. Wenn Sie sagen, unter der Inflation, können Sie das nochmal erklären, weil ich mir nicht sicher bin, ob da das jeder verstehen kann, gerade Investmentneulinge. Was ist mit unter der Inflation gemeint?
Naja, wenn ich jetzt beispielsweise eine durchschnittliche Inflation in den nächsten 5 Jahren von 7% pro Jahr sehe, die Börse aber in den nächsten 5 Jahren unterhalb von 4% bleibt, dann habe ich wertbereinigt immer noch einen gewissen Verlust. Ja. Der Verlust ist aber geringer, als wenn ich in Geldwerte investiere, die mir gar nichts bringen.
Ja.
Also, ich würde mal Folgendes sagen. Wenn Sie 10.000 Euro unter das Kopfkissen legen und holen die nächstes Jahr wieder raus und haben ein bisschen Pech, dann haben die noch einen Wert von heute 9.000 Euro. Das ist der Geldwert.
Ja.
Wenn Sie ein bisschen Glück mit der Börse haben, sind Sie vielleicht bei 9.800 Euro. Und wenn Sie in das richtige Sachwert hinein investiert haben, sind Sie vielleicht bei 10.500 Euro. Wertigkeit.
Sehr gut erklärt. Und Sachwerte, man sagt Sachwerten ja nach, dass sie immer ein gewisses Klumpenrisiko mit sich bringen. Was kann man tun, um dieses Klumpenrisiko zu minimieren?
Ein Fachmann an die Hand nehmen, der mehr als ein Sachwert kennt. Der Laie kennt in der Regel die Immobilie,
genau.
Das Gold, die Aktie. Gold kennt keine Zinsen, das heißt, Gold ist eine Fluchtwährung. Wenn die Menschen Angst haben, wird der Goldpreis steigen. Wenn sich die weltpolitische Lage wieder beruhigt, dann ist davon auszugehen, der Goldpreis sinkt. Auf lange Sicht gesehen habe ich einfach mal Vermögen verschoben. Wenn ich in Immobilien investiere, dann, Immobilien sind teuer, dann fange ich in der Regel an, Klumpen zu bilden, außer ich bin sehr vermögend und habe hier die Möglichkeit, zusätzlich zu streuen.
Wie würde man dann zusätzlich streuen, als Beispiel?
Ich investiere eben zum Beispiel in Immobilie,
ja.
Auch an die Börse.
Ja.
Aber ich investiere auch da, wo Produktivität entsteht, also Immobilienentwicklung, Solar, Wind, Logistik, Private Equity und. Das sind dann in der Regel geschlossene Fonds, AIFs. Und diese laufen, muss ich sagen, seit nunmehr 10 Jahren sehr, sehr zuverlässig.
Super, dass Sie es ansprechen. Da wollte ich Sie nämlich auch noch was zu fragen. Können Sie uns bitte den Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Fonds erklären?
Ja.
Danke.
Bei einem offenen Fonds habe ich eine offene Anlegergruppe und auch einen offenen Pool. Das heißt, Sie können sich wie bei einem Aktienfonds jederzeit einkaufen und Sie können jederzeit verkaufen. Der Fonds selber kann je nach Bedarf zusätzlich Aktien erwerben oder wenn er schrumpft, auch wieder Aktien abstoßen. Dadurch entsteht ein Gestaltungsspielraum und es passt sich alles immer wieder an. Das heißt, Sie bleiben liquide, Sie können verkaufen. Wenn Sie natürlich nächstes Jahr verkaufen müssten und die Börse ist 30% niedriger, dann sind Sie nicht besonders glücklich, aber Sie könnten aussteigen. Bei geschlossenen Produkten hingegen ist in der Regel, es gibt Ausnahmen, das Projektvolumen konstant und die Anlegeranzahl ist konstant. Das heißt, für ein Projekt werden beispielsweise 100 Millionen angeworben. Wenn das angeworbene Kapital vorhanden ist, wird produziert für einen vorher vertraglich festgelegten Zeitraum, dann wird dieser Fonds wieder aufgelöst. Die Rentabilität ist kalkulierbar, muss auch im Vorfeld dargestellt werden. Aber ich bin über einen festen Zeitraum wirtschaftlich gebunden.
Würden Sie einen geschlossenen Fonds zum Beispiel auch Anfängern empfehlen oder sagen Sie, da muss man tatsächlich genau hinschauen, eben weil man gebunden ist, eine andere Verbindlichkeit hat, das Kapital nicht so schnell rausziehen kann? Gibt es eine Mindestsumme, die man braucht, um zum Beispiel in einen geschlossenen Fonds zu investieren?
Also ich würde nicht empfehlen, in einen geschlossenen Fonds zu investieren. Das Erste ist, und das ist ganz wichtig, der Kunde muss sich genug Liquidität übrig behalten können. Er braucht genug Geld, dass, wenn er privat in Schwierigkeiten kommt, er dieses Wertpapier nicht anfassen muss. Das Nächste ist, es gehört verteilt. Keine Klumpen bilden, sondern Strategien ausprägen. Dazu brauche ich mehrere Anlagebausteine. Und diese Anlagebausteine haben von Natur aus sowieso unterschiedliche Laufzeiten. Mhm. Das heißt, ich kann meinen Kunden oder die Situation meines Kunden auch so konzipieren, dass ich Kurzläufer, Langläufer und zeitlich skaliert auch Mittelläufer, den gibt es zwar namentlich nicht, aber Sie verstehen, was ich meine. Und wenn mein Kunde jetzt Geld benötigt, dann weiß er, ah, Moment, in 18 Monaten oder in 6 Monaten kommt sowieso wieder etwas zurück. Und dann kann er auch wieder planen und wenn er genug Liquidität auf der Seite hat, dann kann er das auch sinnvoll überbrücken. Und auch hier empfehle ich, sich einen Fachmann an die Hand zu nehmen und das mit dem gemeinsam auszudiskutieren.
Unbedingt. Ich glaube, ganz viele Menschen vergessen auch gerade, wenn man dann irgendwie Feuer fängt und diversifizieren möchte und die verschiedenen Assetklassen für sich entdeckt. Die Menschen vergessen wirklich, dass man tatsächlich ja auch liquide bleiben muss. Richtig. Das heißt, auch wenn man schön diversifiziert ist, muss man ja eine gewisse Summe auf dem Girokonto, wo auch immer, haben, um tatsächlich gerade in Zeiten wie diesen liquide zu sein. Welche Summe empfehlen Sie da? Haben Sie da irgendeine konkrete Summe, die Sie sagen, ein Jahresgehalt, ein Dreimonatsgehälter? Was sollte man bei aller Investmentfreude tatsächlich sich noch zurückbehalten?
Ich bin der festen Überzeugung, der Verbraucher sollte mindestens 3 Monate stressfrei überbrücken können. 6 Monate stressfrei zu überbrücken ist weitaus sinnvoller.
Ja. Das macht Sinn. Ich glaube, in den letzten 2 Jahren haben wir das alle auch beobachten können. Tatsächlich auch die Selbstständigen mit der Corona-Pandemie. Und ich habe tatsächlich beobachtet, dass viele Menschen deswegen in finanzielle Schieflage gekommen sind, weil sie genau das, was Sie gerade gesagt haben, nicht beherzigt haben. Und ja. Selbst wenn man das Geld leicht wieder abziehen kann, wenn es irgendwie eine Einzelaktie ist oder auch ein ETF, man zieht es dann ja oft mit Verlusten ab, weil man es in dem Moment abzieht, wo gerade die Kurse unten sind.
Richtig.
Das heißt, da achten Sie auch drauf, wann man Geld wieder rausholt. Und
ich jetzt einen Gewerbetreibenden gegenüber sitzen habe, da ist darauf zu achten, dass er sowohl in seiner Firma genug Liquidität hat, als auch auf der Privatseite. Denn er hat doppeltes Risiko und muss sich dadurch auch doppelt absichern. Und es gibt Dinge, die kann ich nur mit Liquidität absichern.
Sehr schöne abschließende Worte. Dabei würde ich es gern belassen, weil das ist wirklich wichtig.
Danke.
Gut, dass wir den Punkt hatten. Danke Ihnen.